Ja, nochmal hallo zusammen. Dann möchte ich auch nochmal im Namen von uns als Herausgeber und Autoren euch begrüßen. Unser Podium ist leider heute etwas männlich. An dem Buch haben wir aber auch natürlich noch eine Genossin gehabt, die mitgearbeitet hat, die Brigitte Kiechle. Und außer uns waren noch einige weitere Autoren dabei. Erstmal vielleicht ein paar Worte. Was haben wir mit diesem Buch eigentlich vor? Warum haben wir das gemacht? Und danach möchte ich hier so einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte der Linken, der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in der Türkei geben. Murat wird dann auf einige aktuellere Aspekte auch nochmal eingehen und Alp dann eben auch auf Fragen der Ökonomie des Klassenkampfes. Also so wollen wir uns hier ein bisschen ergänzen und werden auch versuchen, dass wir hier nicht zu lang reden, denn alles, was drin steht, kann man hier auch gar nicht erzählen, sonst hätten wir jetzt nicht so ein dickes Buch machen müssen. Ja, dass wir es überhaupt gemacht haben, liegt einfach daran, es gab so ein Buch noch nicht. Und zwar nicht einmal auf Türkisch in diesem Ausmaß. Wir wollten eine Gesamtdarstellung der Linken, der Arbeiterinnen und Arbeiterbewegung in der Türkei vom Osmanischen Reich bis heute liefern. Und wir halten das für notwendig, gerade auch hier in Deutschland. Denn heute gibt es in Deutschland sicher die meisten Linken aus der Türkei außerhalb der Türkei selber. Und das nicht erst seit den letzten Wellen, den letzten Fluchtwellen jetzt vor dem Erdogan-Regime, sondern auch schon auch nach den früheren Militärputschen oder auch im Zuge der Arbeitsmigration sind natürlich hier eine ganze Menge Leute aus der Türkei gekommen, von denen auch viele Linke dabei waren. Und wenn wir uns heute Demonstrationen zum Beispiel am 1. Mai anschauen, sehen wir, dass oft ein Drittel des Demonstrationszuges von türkisch-kurdischen Genossinnen und Genossen gestellt wird, die dann alle Fahnen haben mit ganz vielen Abkürzungen drauf, wo keiner so ganz genau weiß, was steckt dahinter. Und bisher half da nur der Griff zum Verfassungsschutzbericht.
Abkürzungsverzeichnis.
Genau, da es war sozusagen auch die einzige deutschsprachige Darstellung über die Entwicklung der türkischen Linken, die überhaupt vorlag, war tatsächlich eine Broschüre des Verfassungsschutzberichts Nordrhein-Westfalen. Wir haben es immerhin geschafft, auf 25 Seiten das zu machen, was wir auf 500 Seiten machten. Und sie haben das übrigens abgeschrieben, weitgehend von einer linken Website. Aber wir wollten dann mal ordentliches Material bringen und das ein bisschen unterfüttern. Wir wollen damit nämlich auch einfach hier den Genossinnen und Genossen hier natürlich auch eine Handreiche geben, zu wissen, ja, mit wem hat man es eigentlich zu tun, wenn ihr draußen eure Köfte gekauft habt. Wer sind die netten Genossinnen und Genossen? Wenn ihr unser Buch lesen würdet, würdet ihr dann feststellen, dass für diese Genossinnen und Genossen heute eigentlich ein Trauertag ist. Denn heute ist der Todestag von Ibrahim Kaypakaya, einem der wichtigsten Köpfe der Linken in der Türkei, dem Begründer des Maoismus in der Türkei. Wenn ihr auf Demonstrationen gesehen habt, da sind öfter rote Fahnen, wo so ein junger Mann mit so einer Baskenmütze oder so einer Arbeitermütze drauf ist. Und wenn das jetzt nicht Che Guevara oder Thälmann ist, dann ist es immer Ibo. Also das war zum Beispiel der erste, der aus der 68er Studentenbewegung kommende Linke, der damals eigentlich wirklich mit dem kemalistischen Erbe gebrochen hat, der sogar so weit ging zu sagen, Kemalismus ist Faschismus. Also damit ging er meiner Meinung nach etwas zu weit, aber das half ihm dann in vielen anderen Fragen, auch in der nationalen Frage zum Beispiel zu sagen, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht für die kurdische Nation, bis hin auf das Recht auf einen eigenen Staat. Naja, und die Anhänger von diesen Ibo Kaypakaya sind heute noch aktiv und der deutsche Staat hält sie anscheinend auch für so gefährlich, dass in München derzeit ein Prozess gegen 10 von ihnen geführt wird, wegen Terrorismus. Obwohl die Partei, die TKP, ML in Deutschland weder verboten ist, noch auf der Terrorliste steht. Naja, und es ist nicht die einzige linke Organisation aus der Türkei, die in Deutschland verfolgt wird. Die PKK, ihr wisst alle, das PKK-Verbot, hat eine Massenverfolgung schon seit Ende der 80er Jahre. Oder die DHKPC, also eine Verfolgung, die so weit geht, dass die Innenministerkonferenzen momentan jedes Mal beraten, was können wir machen, um die Konzerte der beliebtesten türkischen linken Band, Grup Yorum, deutschlandweit zu verbieten. Also so weit geht es. Die machen jedes Jahr hier antirassistische Konzerte und es wird versucht, diese Konzerte in Deutschland wegen Terrorismus zu verbieten. Naja, und da wollen wir eben auch mit unserem Buch darauf hinwirken, hier Solidarität mit den verfolgten Genossinnen und Genossen aus der Türkei zu schaffen. Aber wir wollen natürlich auch in die Linke aus der Türkei selber reinwirken, auch mit unserem Buch. Wir haben drum einige Dinge auch kritisch gesehen, da auch mal unsere eigene Meinung geäußert, wobei es uns wichtig war, immer fair mit allen umzugehen. Die Linke in der Türkei hat sehr oft tragische Fehler gemacht. Und sie waren die Ersten, die dafür bezahlen mussten. Wir wollen also nicht nachtreten, sondern wir sagen, alle die, die dort im Kampf für Freiheit, für Sozialismus gefoltert wurden, eingesperrt wurden, ermordet wurden, ihr Andenken wollen wir mit diesem Buch auch am Leben halten, aber eben auch dazu beitragen, dass aus den jeweiligen Fehlern auch gelernt werden kann. Ja, wir machen hier wirklich eine Spannbreite. Wir fangen vor ungefähr 150 Jahren an. Und man muss sagen, die Linke in der Türkei hat ganz verschiedene Stufen gehabt. Nicht wie in Deutschland, wo man sagen kann, von den ersten Arbeiterbildungsvereinen dann und Gewerkschaften über die SPD. Bis heute ist irgendwie eine Kontinuitätslinie, die vielleicht mal durch den Faschismus unterbrochen wurde, aber es war immer das Gleiche. In der Türkei finden wir viel schärfere Brüche oft, dass die Linke immer wieder mal auch mit neuer Gestalt dann sich wieder neu erfand. Und was wir eben hier auch bringen, ist erstmal, wir zeigen, dass es im Osmanischen Reich so in den letzten 25 Jahren oder 30 Jahren des Osmanischen Reiches schon eine Linke gab, aber eben eine Linke, die man jetzt gar nicht als türkische Linke unbedingt bezeichnen kann.
Eine osmanische.
Es war eine osmanische Linke und sie war genauso multiethnisch, multireligiös, wie das Osmanische Reich selber war. Es waren vor allem die armenischen Sozialisten, die als erste das kommunistische Manifest übersetzt haben. Es waren auch die armenischen Sozialisten, die die ersten Märtyrer im Antikriegskampf dann gegeben haben. Im Ersten Weltkrieg wurden 20 von ihnen dann nämlich hingerichtet. Unter anderem ein bekannter Sozialist, Paramas, dem wir dieses Buch auch neben anderen, Murat wird noch darauf eingehen, gewidmet haben. Dieses Andenken an die ermordeten armenischen Sozialisten oder überhaupt an die Rolle der armenischen Sozialisten, das Andenken an die armenischen Sozialistinnen und Sozialisten, war sehr, sehr lange in der Türkei wirklich verschüttet. Das hat natürlich mit dem Genozid an den Armenierinnen und Armeniern im Ersten Weltkrieg zu tun, dass das insgesamt ein Tabuthema ist. Aber wir rütteln eben auch an diesem Tabu. Wir zeigen diese erste Arbeiterbewegung, diese erste sozialistische Bewegung auf. Erfreulicherweise gibt es inzwischen in der Türkei auch da Entwicklungen. Es gibt jetzt einen neuen Film über Paramas und seine Genossinnen und Genossen. Der wurde kürzlich auch in Berlin vorgestellt. Und da hat dann auch zu Recht der Regisseur gesagt, Linke aus der Türkei, die immer noch ihre Geschichte mit Mustafa Sufi beginnen, sind Chauvinisten. Das ist eine Haltung, der ich mich hier anschließen möchte. Aber damit auch gleich schon der große Sprung zu Mustafa Sufi. Wer war das? Mustafa Sufi selber war natürlich kein Chauvinist. Es war der Gründer der kommunistischen Partei der Türkei. Einer, der selber eine nationalistische Vergangenheit hatte, so wie ganz viele Gründer dieser Partei. Die kamen eigentlich oft aus der jungtürkischen Bewegung und wurden aber dann unter dem Eindruck der Oktoberrevolution in Russland auch radikalisiert zum Sozialismus gebracht. Mustafa Sufi selber saß in Russland, eigentlich als Gefangener, war er als Kriegsgefangener ins Gefängnis gekommen und saß dort mit Bolschewiki in der Zelle. Und als er dann wieder freikam nach ein paar Jahren, war er selber einer geworden und fing dann an, unter anderen russischen Kriegsgefangenen Leute zu werben für den Aufbau einer kommunistischen Partei der Türkei. Da waren die verschiedensten dann natürlich dabei. Da waren einige, die sagten, das ist vielleicht ein guter Weg, möglichst schnell in die Türkei nach Hause zu kommen. Da waren andere dabei, die sagten, ja, so eine Partei ist doch erstmal ein Instrument für nationale Befreiung. Und es waren wieder andere dabei, die überzeugte Marxisten wurden. Allerdings waren das nicht die einzigen Gründer der kommunistischen Partei, diese Gruppe Mustafa Sufi, sondern es gab noch eine andere Gründergruppe und die finden wir hier in Berlin. Die sogenannten türkischen Spartakisten. Das waren türkische Studenten und ein paar Facharbeiter. Die wurden damals vor und im Ersten Weltkrieg von der türkischen Regierung zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Und die haben sich dann hier auch unter dem Eindruck erst der russischen Revolution aus der Ferne und dann der Novemberrevolution aus der Nähe zum Sozialismus bewegt, für den Sozialismus interessiert, haben hier in Berlin dann schon Ende 1918, Anfang 1919 eine Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei gegründet, die später dann zu einer der Gruppen wurde, die in der kommunistischen Partei aufging und die dann sehr, sehr lange sogar die Führung inne hatte. Für die Partei war das nicht unbedingt so gut, denn diese Gruppe war nicht wirklich marxistisch, muss man sagen. Hatten eine sehr elitäre Auffassung von Politik gehabt, die sozusagen die Eliten müssen das Volk erziehen und so. Das war natürlich eine Herangehensweise, die sich dann aber sehr gut sowohl mit dem Kemalismus traf, in dessen Schlepptau sie dann später geraten sind, als auch mit der stalinisierten Politik aus der Sowjetunion, die ja auch eben nicht mehr auf die Selbstaktivität der Volksmassen unbedingt gesetzt hat. Ja, und es gab noch eine dritte Gruppe von Kommunisten, die an der Gründung der Kommunistischen Partei beteiligt waren und die sind weiterhin am vergessensten. Und das waren anatolische Linksradikale, die schon fast rätekommunistische Konzepte verfolgt haben und die im Anfang der 20er Jahre durchaus einigen Einfluss hatten in der Partisanenarmee, die es neben den Offizieren von Mustafa Kemal eben auch noch gegeben hat. Es war damals die Sache keineswegs so, dass wirklich klar war, ob jetzt hier Mustafa Kemal, der spätere Atatürk, die Hauptkraft sein würde, sondern es gab eine Partisanenbewegung und eine dahinterstehende politische Front, die Grüne Armee, die so eine Mischung aus urislamischen Elementen, anarchistischen Elementen, Anti-Imperialismus vertreten haben und da hatten Kommunisten eben einigen Einfluss. Nur, das wurde Atatürk dann zu gefährlich. Er ist dann gegen diese Partisanentruppen vorgegangen, auch gegen deren führenden Mann, den Tscherkessen Etem, der ein echter Gefühlskommunist war, also kein besonders großer Theoretiker, aber einer, der immer auch sagte, mein Herz schlägt für den Bolschewismus. Und dann wurden eben sehr schnell 1921 schon die führenden Kommunisten in eine Falle gelockt. Mustafa Suppi und 14 andere, sie kamen
und seine Ehefrau Maria,
sie kamen aus Sowjetrussland, offiziell um den Befreiungskampf in der Türkei zu unterstützen. Aber als sie ankamen, da hatte Mustafa Kemal gerade schon beschlossen, er will eigentlich die Kommunisten loswerden, weil sie seine eigene Herrschaft, die Herrschaft der entstehenden türkischen Bourgeoisie gefährdeten. Und sie wurden dann alle im Schwarzen Meer ermordet. Nur Maria, Mustafa Sufis Ehefrau, wurde von den Mördern sogar noch versklavt. Und diese Mörder kann man sich ein bisschen so vorstellen von der Mentalität von allem wie den IS heute. Von da an hat die Kommunistische Partei erstmal, sie haben ein paar Jahre noch gearbeitet, aber ab Mitte der 20er Jahre, als die Partei dann auch endgültig verboten wurde, finden wir erstmal jahrzehntelang eine Linke in der Türkei, im Wesentlichen nur noch auf dem linken Flügel des Kemalismus. Das war auch eine Taktik, dass man Kommunisten zeitlang, also aus der illegalen Partei, die wurden ins Gefängnis gesteckt und dann sagte man ihnen, wir stellen euch jetzt zur Wahl. Entweder ihr bleibt für alle Ewigkeiten im Knast oder wir bieten euch einen guten Job im staatlichen Planungsinstitut oder in der staatlichen Bank oder ähnlichen an, wo ihr euch dann einbringt. Und viele ehemalige Kommunisten nahmen diese Angebote wahr und entwickelten dann auch eine Wirtschaftstheorie des Kemalismus und so. Und es fiel ihnen relativ leicht, das Ganze auch noch als eine Art türkischen Sozialismus zu verkaufen. Denn man muss sagen, in dieser frühen Phase des Sozialismus, in der Kommunismus in der Türkei, war das keine wirklich internationalistische Ideologie, sondern es wurde von sehr vielen türkischen Kommunisten immer als eine Ideologie der nationalen Befreiung gesehen. Und das ist eine Krankheit, die wir bis heute bei größeren Teilen der Linken in der Türkei eben finden. Also Gruppen, die man eigentlich als nationale Linke bezeichnen kann, die also hier eine zwar starke antiimperialistische Rhetorik drauf haben, aber eben nicht wirklich internationalistisch denken und zum Beispiel auch in der kurdischen Frage dann einen chauvinistischen Standpunkt einnehmen. Ja, die nächste Linke in der Türkei, das fanden wir dann wieder in den 60er Jahren. Geburtshelfer, kann man sagen, waren zwei Dinge. Einerseits eine sozioökonomische Entwicklung schon in den 50er Jahren, also das Vordringen des Kapitalismus, eine verstärkte Landflucht auch von Bauern, die in die Städte kamen, die Herausbildung dadurch einer Arbeiterklasse, einer stärkeren Arbeiterklasse in einem Land, das ja immer noch damals auch weitgehend agrarisch gewesen ist. Das war das eine. Das andere war ein Militärputsch gegen ein Regime, das von einem Ministerpräsidenten Menderes, ein Regime, das in vielen dem heutigen Erdogan-Regime ähnelte. Und als dagegen dann es begann, eine Protestbewegung zu geben, eher von linken Kemalisten, von Studenten, auch von Beamten am Schluss, da griff die Armee ein, weil sie Angst hatte, dass diese Entwicklung vielleicht weitergeht, als die Armee es sozusagen will, dass nicht nur dieses Regime gestürzt wird, sondern generell die Systemfrage gestellt werden könnte. Und dann gab es einen Putsch, aber einen Putsch, der ausnahmsweise für türkische Verhältnisse zu halbwegs fortschrittlichen Ergebnissen führte, nämlich zu einer modernen Verfassung, einer pluralen Verfassung, die zum Beispiel das Recht auf Arbeit festschrieb, die relativ die Meinungsfreiheit sicherte, unter der es erstmals möglich war, sozialistische Schriften herauszugeben, sogar sozialistische Parteien zu gründen. Und jetzt erleben wir in den 60er Jahren eine neue Linksentwicklung dann. Es bildeten sich zwei Strömungen der Linken heraus. Das eine war erstmal eine Partei, die Arbeiterpartei der Türkei, die TIP. Das war die Gründung von einer Gruppe von linken Gewerkschaftern. Diese Partei bekannte sich zwar zur sozialistischen Revolution, die sagten auch, die Türkei ist reif für den Sozialismus, aber sie sagten auch, sozialistische Revolution, darunter verstehen wir, dass wir die Mehrheit im Parlament kriegen. Also sie sagten, unsere Verfassung ist so fortschrittlich, wir können das über den parlamentarischen Weg machen. Diese Partei schaffte es dann auch dank eines Wahlrechts, das kleine Parteien auch begünstigte, dann Mitte der 60er Jahre 15 Abgeordnete ins Parlament zu schicken. Und wenn man mit Leuten redet, die damals jung waren, die sagen, aber es war wie ein Donnerschlag, wenn man die Wahlspots dieser Partei im Radio, im staatlichen Radio hörte.
Gelesen von Yashar Kemal übrigens.
Ja, und das war eben in einem Land, in dem sozialistische Ideen bis dahin immer illegal waren, verfolgt wurden und so. Und plötzlich tritt hier eine Partei an, die in ihren Wahlspots sagt, die Fabriken den Arbeitern, das Land den Bauern. So, und das hat eine ganze Generation von jungen Leuten auch aufgerüttelt, die sich erstmal in dieser Partei engagierten, später in wesentlich radikaleren Gruppen auch. Und die Partei selber, muss man sagen, hat politisch jetzt gar nicht so viel bewegen können mit 15 Abgeordneten. Sie hat sich auch dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auch in Strömungskämpfen selber zerstritten, auch über alle Fragen, die von außerhalb kamen, wie steht man zum Prager Frühling und dergleichen. Das waren dann auch so die Themen. Einen Effekt hatte diese Partei allerdings in zwei Richtungen. Das eine eben, sagte ich schon, die Jugendbewegung, die sich dann auch immer weiter radikalisierte. Darauf gehe ich gleich noch ein. Und das andere war in den kurdischen Gebieten. Da hatte die Partei nämlich großen Zulauf bekommen, auch weil sie eben für eine Landreform eingetreten ist, gegen die dort sehr starken Großgrundbesitzer. Und im Umfeld dieser Partei bildeten sich dann die erste kurdische Nationalbewegung, die sozusagen als Keimzelle aller weiteren kurdischen Gruppierungen, von der Sozialistischen Partei Kurdistans bis zur PKK eigentlich gelten kann. Diese Bewegung war im Umfeld dieser Partei und diese Partei hat auch erstmals von allen türkischen Parteien in ihrem Programm dann die kurdische Frage aufgenommen. Jetzt nicht so, dass sie für Selbstbestimmung war, aber schon, dass sie eben sagte, es gibt eine kurdische Nation. Das war für die Verleumdungspolitik der damaligen Zeit schon revolutionär und führte später auch zum Verbot dieser Partei. Und dass sie sagte, die Kurden müssen im Rahmen der Verfassung alle Rechte haben, die Zwangsassimilation muss aufhören, die Gendarmerie muss aus diesen Gebieten zurückgezogen werden und so weiter. Naja, und der andere Effekt eben neben den Kurden war die Jugend, die sich dann auch immer weiter radikalisierte, bis dann eben die, ich denke auch hier noch bekannte Def Genç, die Föderation der revolutionären Jugend der Türkei, entstanden ist. Eine anti-imperialistische Jugendbewegung, die also auch eben in der zweiten Hälfte der 60er Jahre Aktionen machte, zum Beispiel gegen die US-Flotte, die jedes Jahr in Istanbul anlegte. Und da wurden dann die Army-Soldaten ins Wasser geschubst und ihnen die Mützen weggerissen. Später gingen dann auch mal Autos in Flammen auf. Das waren so die ersten Aktionen, aber es ging dann weiter unter dem Eindruck auch der 68er-Bewegung in anderen Ländern kam es auch in der Türkei zu Universitätsbesetzungen, die dort aber nicht geräumt wurden, wie zum Beispiel in Frankreich, denn die Teile der kemalistischen Bürokratie hatten große Sympathie für diese Jugendbewegung gehabt und hielten ihre schützende Hand dann auch darüber. Naja, und diese Jugendbewegung war wiederum die Keimzelle, also diese 68er-Bewegung, für nahezu alle linken Gruppierungen aus der Türkei, die wir heute noch kennen, also seien es die Anhänger von Ibrahim Kaypakaya, also die Maoisten, oder Gruppierungen wie die DHKPC, also die jetzt hier auch als Stadtguerilla aktiv ist oder so, oder auch die PKK. Alle haben sie wirklich hier auch Wurzeln mit in dieser Bewegung auch gehabt. Innerhalb dieser Bewegung wurde dann allerdings, ja, wurde sehr stark auch um die Linie gestritten. Man suchte sich rund um die Welt Konzepte, am wenigsten suchte man in der Türkei selber. Das war eher so das Problem. Es gab wenige, wie ja, Dr. Quilcimli, einem Intellektuellen, der die meiste Zeit seines Lebens im Knast verbrachte. Er war so ziemlich der Einzige, der wirklich probierte, aus der türkischen Geschichte heraus eine politische Strategie für die Türkei zu entwickeln und hatte immer nur eine relativ überschaubare Zahl von Anhängerinnen und Anhängern. Aber diese anderen Strömungen der Linken, die schauten zu Mao, die schauten zu Che Guevara, die schauten zu Regis Debray und was es rund um die Welt gab und probierten das für die Türkei dann auch anzuwenden.
Und Enver Hoxha.
Und Enver Hoxha später auch, ja. Und ja. Und vor allem kamen sie in ihrer Analyse oft zum Ergebnis, dass sie sagten, naja, die Türkei ist eigentlich ein halb feudales und halb koloniales Land. Also über Wahlkämpfe, wie es die Arbeiterpartei probiert hat, sollten wir gar nichts versuchen, weil hier die Oligarchen, die Großgrundbesitzer und anderen, die können die Volksmassen einfach so gut kontrollieren, da ist nichts zu machen. Eigentlich brauchen wir wieder einen neuen Militärputsch. Das Militär, das sind doch die linken Intellektuellen, die linken kemalistischen Intellektuellen. Die sollen jetzt mal putschen und mit uns, den Studierenden, gemeinsam eine Junta bilden. Also so dachten einige. Andere sagten dann, nee, wir müssen das vielleicht schon selber in die Hand nehmen. Wir müssen selber Guerilla-Organisationen bilden, die hier dieses labile Gleichgewicht, Kräftegleichgewicht in der Türkei in Bewegung bringen. Vielleicht schaffen wir es damit dann auch, das Militär zum Handeln zu bringen. Ja, verschiedene Avantgarde-Konzepte standen hier nebeneinander und übersehen wurde, dass es inzwischen durchaus die revolutionäre Klasse auch in der Türkei gab. Die Klasse, die auch Karl Marx immer dafür hält, nämlich die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse, die 1970 sogar einen regelrechten Arbeiteraufstand machte in Istanbul. Damals wurde nämlich versucht von der Regierung mit einem gewerkschaftsfeindlichen Gesetz die Föderation der revolutionären Arbeitergewerkschaften, also sozusagen den kämpferischen Flügel der Gewerkschaftsbewegung, mehr oder weniger in die Illegalität zu treiben. Dagegen wurde ein Generalstreik ausgerufen, der dazu führte, dass mehrere Tage lang Arbeiterinnen und Arbeiter Istanbul kontrollierten, dort die Polizei mehr oder weniger aus der Innenstadt vertrieben, Gefangene aus den Polizeirevieren rausholten und erst die Ausrufung des Kriegsrechts über Istanbul konnte also diese Bewegung wieder zurückdrängen. Die revolutionären Studierenden haben auch mitgemacht bei dieser Bewegung, aber sie kamen eben nicht zu dem Ergebnis, oh, das ist jetzt die Klasse, auf die wir uns stützen sollten, sondern sie waren schon so sehr drin in ihrem eigenen Film, kann man sagen, dass sie eben genau dann sich eigentlich wieder von den Massenbewegungen trennten, selber kleine Guerilla-Gruppierungen gründeten, die dann Banken entführten, Banken überfielen, einzelne Entführungen machten, den Guerillakampf in den Bergen suchten und ja, und genau in diese Zeit fiel auch der nächste Militärputsch, 1971. Und das war ein Putsch, der wiederum nicht so war, wie es viele auch von den linken Studenten erhofft hatten. Es war kein Putsch fortschrittlicher Offiziere, sondern es war ein Putsch, der zur Aufrechterhaltung des Kapitalismus diente. Ein Putsch, der sich vor allem eben auch gegen diese kämpferische Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung gerichtet hatte. Was hier nämlich viele Linke übersehen hatten, das Militär war inzwischen mit Hilfe der Amerikaner zum Teil der herrschenden Klasse umgebaut worden. Nach dem Putsch von 1960, wo durchaus noch linke Ideen dabei waren und wo die Putschoffiziere alle noch eigentlich Arbeitersöhne, Bauernsöhne aus armem Haus waren, die wenig verdienten, war in der Zwischenzeit OJAK, die Unterstützungskasse für Offiziere, für pensionierte Offiziere gebildet worden. Und was hier wie so eine Sozialeinrichtung klingt, war innerhalb von 10 Jahren einer der größten Konzerne der Türkei geworden, mit Anteilen an Bergwerken, an der Autoindustrie, am Tourismus, an allem.
Letztes Jahr 54 Milliarden Euro Umsatz.
Ja. Also OJAK auch mit eigener Bank und so. Ja, und dadurch wurde das Militär eben zum Teil, also das Offizierskorps, die Generäle wurden zum Teil der herrschenden, der kapitalistischen Klasse und verteidigten eben nicht mehr irgendwelche noch halb fortschrittlichen kemalistischen Ideen, sondern sie verteidigten nur noch kapitalistische Ideen. Und so wurden bei diesem Putsch dann auch zuerst die linke Jugendbewegung verboten, einzelne linke Gewerkschafter kamen ins Gefängnis, die Arbeiterpartei wurde verboten und gegen die kleinen Guerillagruppen wurde blutig vorgegangen. Ihre Führer, Deniz Gezmez, Mahir Çayan oder Ibrahim Kalpakaya, wurden hingerichtet, starben im Gefecht oder starben unter Folter wie Ibo im Gefängnis. Aber bis heute gelten eben die Anführer der Guerilla-Gruppen eigentlich als die Idole auch noch weiter Teile der Linken in der Türkei. Und man kann sagen, also dass auch die PKK beruft sich regelmäßig, sagt, das sind eigentlich auch die, die uns geprägt haben. Abdullah Öcalan war damals ein junger Student, der diese Leute sozusagen auch noch erlebt hat als Studentenführer und so. Selber Anfang der 70er Jahre kam Öcalan auch ins Gefängnis, als er eine Solidaritätsaktion hier für die verhafteten Studentenführer veranstaltete. Und so kann man sagen, die Wurzeln der PKK waren eben nicht nur in diesen kurdischen Vereinen im Umfeld der Arbeiterpartei, sondern eben vor allem die Gründergruppe der PKK. Öcalan und seine Freunde, die kamen alle aus dieser antiimperialistischen türkischen Jugendbewegung heraus und haben immer gesagt, wir kämpfen für die Freiheit der Kurden, nicht weil wir selber Kurden sind, sondern weil wir Sozialisten sind. Oder einige der Gründer der PKK, die eben so ab 1973 noch als namenlose Gruppe eigentlich existierte, waren sogar selber türkischer oder lasischer Herkunft. Und einer von ihnen, Kemal Pir, sagte, ich habe mich hier als Nicht-Kurde, habe ich mich diesem Kampf angeschlossen, denn eine Nation, die eine andere unterdrückt, kann sich nicht selbst emanzipieren. Also das hat Marx gesagt, damals für England im Verhältnis zu Irland, aber genau das gilt eben für die Türkei eben auch. Solange die Kurden unterdrückt werden, wird es auch den Türken nicht gelingen, sich hier zu emanzipieren, solange kann auch die Türkei sich nicht selber freimachen, auch von imperialistischer Umklammerung. Naja, ich will nicht so lange reden, noch kurzen Abriss vielleicht, was passierte nämlich dann in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Da sind nämlich dann aus diesen kleinen Bewegungen, die ich eben geschildert habe, die ein paar hundert oder ein paar tausend Leute umfassten, wurde es plötzlich eine Massenbewegung. Die zweite Hälfte der 70er Jahre war eigentlich waren rote Jahre in der Türkei. Es waren allerdings rot nicht nur wegen der Fahnen auf den Straßen, sondern auch wegen dem Blut, das floss. Denn es wurde ein systematischer Bürgerkrieg durch die Kontergerilla entfacht und hinter dieser Kontergerilla stand die NATO. Also wir reden über Gladio. Hier sollte der Putsch von 1980 vorbereitet werden, mit Terrorwellen, mit Hilfe der faschistischen Grauen Wölfe, die gegen Gewerkschafter, gegen linke Studenten, gegen Aleviten und Kurden gehetzt wurden. 5000 vor allem Linke starben damals in der zweiten Hälfte der 70er Jahre bei bewaffneten Kämpfen in der Türkei. Aber wir hatten eben auf den Straßen eine millionenstarke Linke. Und wer jetzt auch plötzlich dabei war, die TKP. Weiterhin illegal, aber über ihre beharrliche Arbeit in den klassenkämpferischen Gewerkschaften war es der TKP nun gelungen, tatsächlich Massenanhang zu haben. Sie hat ihn nicht unbedingt für eine wirklich revolutionäre Politik genutzt, sondern zielte eigentlich eher darauf, mit Hilfe der Kemalisten hier erstmal so eine antimonopolistische Front zu bilden und so, aber ja, sie hatten den Massenanhang. Oder andere Gruppen, die aus diesen kleinen Guerilla-Gruppen hervorgegangen sind, ist zum Beispiel zu nennen der Viol, der Revolutionäre Weg, eine undogmatische linke Gruppe, die vor allem auch in Slumvierteln Stadtteilräte aufbauten, die nicht nur der Verteidigung gegen die Faschisten dienten, sondern dort auch anfingen, eigentlich zum Beispiel ja, staatliches Land einfach an Leute, die aus ihren Dörfern vertrieben wurden, zu verteilen oder Preiskontrollen durchzuführen, gegen Wucherer, bei Familienstreitigkeiten einzugreifen. Also hier sozusagen richtig schon so eine Art kleine Volksherrschaft in den Kiezen zu organisieren. Und bekannt wurde vor allem dann, als das dann auch wirklich in einer Kleinstadt gemacht wurde, in Fatsa, in einer Kleinstadt am Schwarzen Meer. Da gewann nämlich der Schneider Fikri, der Kandidat von der Viol, also er trat offiziell als Unabhängiger an, die Bürgermeisterwahl 1979. Und dann wurden dann die Komitees, die es vorher schon gab, zu echten Stadtteilräten gemacht. Und wir hatten die Kommune von Fatsa, in der ein echtes Gegenmodell eigentlich zur Krise der Türkei erprobt wurde. Also es war eine Art Rätedemokratie gewesen, die dort auch funktionierte, die aber, ja, die Herrschenden hatten Angst, dass das ausstrahlen könnte auf den Rest der Türkei. Und als dann im Sommer 1980 die Kommune von Fatsa militärisch zerschlagen wurde, 1000 inhaftiert wurden, einige da auch im Gefängnis umkamen, so, das war die Generalprobe für den Putsch von 12. September 1980, der eben ein Putsch war, vor allem nicht nur um die Türkei fest an der Seite des NATO-Bündnisses zu halten, sondern es war auch ein Putsch zur Durchsetzung des Neoliberalismus gegen diese vorher starke, aber in sich eben leider sehr, sehr stark zersplitterte Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung. Und hier würde ich jetzt an Murat übergeben.